Houston, wir haben ein Problem. Diesen Funkspruch hat am 13. April 1970 das Raumschiff Apollo 13 abgesetzt, weil da mit der Elektrik an Bord was nicht gestimmt hat. Und es folgte eine hochdramatische Rettungsaktion, um diese Astronauten wieder zurück auf die Erde zu bekommen. Houston, wir haben ein Problem. Was das mit unserem heutigen Gast hier bei Lebensbildern zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt gleich. Ein Problem. Du heißt Bernd Houston. Etwas anders geschrieben als die Stadt in Amerika. Aber ja, und wir haben uns ein bisschen schon unterhalten, wir kennen uns schon. Dein Lebensweg war jetzt auch nicht immer ganz problemfrei. Von daher passt der Spruch ganz gut, ne?
Er passt. Also ich habe viele Brüche in meinem Leben, Umbrüche gehabt. Und Houston, wir haben ein Problem, passt wunderbar. Gott sei Dank war das nicht zu meinen Schulzeiten, sondern danach.
Ja, ja. Da hättest du das Label weggehabt, das stimmt.
Ja.
Genau, Schulzeiten, wo kommst du her? Erzähl mal, so, fang mal ganz vorne an.
Ja, geboren bin ich in Herford, das ist in Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Bielefeld. Bin jetzt 56, bin dann ganz normal Vater, Mutter, Kind da, bis zu einer gewissen Zeit halt dann aufgewachsen halt. In die Grundschule, dann Hauptschule, die ich halt abgeschlossen habe. Also ich habe sogar 3 Hauptschulabschlüsse, damals war so eine Umbruchzeit, 9., 10. und 10. mit Quali.
Wie würdest du deine Kindheit beschreiben? War es glücklich, harmonisch, gut bürgerlich?
Ja, wie würde ich sie beschreiben? Bis zu meinem 9. Lebensjahr würde man heute so sagen, spießig, ganz normal halt, bürgerlich halt, ne? So Arbeiterschicht bürgerlich halt. Danach haben sich meine Eltern scheiden lassen und dann war nichts mehr so, wie es war. Und das war 1974, kannst du dir vorstellen, da war das nicht so normal wie heute.
Ja, da war das ja noch
da war das was völlig anderes, ja.
Skandal.
Also da war das ein Skandal, ja. Also gut, Herford war nicht so ein kleines Kaff, dass das da, aber es hatte, man hat im Viertel wusste jeder, wer ich war. War so.
Das
so,
Scheidungskind.
Das, ja, oder? Genau, das Scheidungskind. Ja. Also es folgten dann später noch mehrere, dann war ich nicht mehr alleine, aber ich war halt das Erste so. Okay. Und dann, ja gut, Schule halt, ich bin halt hingegangen, weil ich hin musste. Also ich bin auch nur auf die Hauptschule gegangen, weil halt, ich hatte eine Empfehlung in der Grundschule fürs Gymnasium. Aber meine Eltern waren halt standesbewusst, wir sind Arbeiter und wir bleiben Arbeiter. Wir wollen keinen, Großkopferten in der Familie haben, genau, ne? Und dann bin ich halt auf die Hauptschule gegangen und na, ich bin halt dahin gegangen, weil ich dahin gehen musste. So. Hat mich aber nicht unbedingt sehr interessiert. Ja, und dann war halt irgendwann das halt rum und dann habe ich immer schon gerne draußen was gemacht und ich war so ständig draußen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, auch bei Regen und so, habe immer in der Erde gefühlt. Und dann wollte ich Gärtner werden, das war mir dann zu blöd, weil ich habe dann von der Schule Praktikum gemacht, 35 Millionen Stiefmütterchen gefühlt, das war mir zu dämlich, da kann ich mich auch ans Band stellen. So, dann habe ich gesagt, na okay, dann machst du Friedhofsgärtner. Dann habe ich da nochmal ein Praktikum gemacht, der wollte mich auch nehmen und wollte mich einstellen und hatte eine fertige unterschrieben und meine Mutter wollte das nicht, weil der war damals so, ich war ja noch keine 18, sie wollte, dass irgendwas Besseres wird, dann komischerweise schon.
Genau, hätte ja die Chance
10 Jahre vorher wäre es besser gewesen, ja. Und dann sollte ich halt ins Büro und sollte bei der Post anfangen. Und da musste ich vorher auf die Handelsschule und da habe ich mir Spieler im Hintern geholt, weil das ist einfach nichts für mich. Und dann bin ich halt bis einen Monat von meinem 18. Lebensjahr dahin marschiert. Und dann bin ich zum Arbeitsamt gegangen und gesagt, ich würde gerne das und das lernen. Und das war 1983 und da war die Jugendarbeitslosigkeit sehr, sehr hoch in Nordrhein-Westfalen. Und dann haben sie gesagt, na, sie hätten in Hamburg eine Lehrstelle eventuell für mich für Gartenlandschaftsbau. Ist ein bisschen was anderes für Friedhofsgärtner, was ganz anderes, aber okay, war das Wort Garten drin und ich habe mich dann halt beworben und ich habe nicht gedacht, dass ich das kriegen würde, aber ich bin angenommen worden. Ich bin morgens dahin und nachmittags um 4 hatte ich meine Stelle unterschrieben mit allem drum und dran.
Ja, das ist ja schon ein großer Bruch. Herford, wie du gesagt hast, das ist jetzt kein Dorf, das ist ja schon eine Kleinstadt.
Ja, heute hat es um die 120.000 okay, Einwohner, ja. Früher so um die 60.
Okay, aber trotzdem jetzt nicht Dorf, nicht Provinz, aber im Vergleich zu Hamburg ist das ja schon nochmal
eine andere
Hausnummer.
Ja, ne? Eindeutig.
War das dann für dich so, der kleine Bernd kommt in die große Stadt oder wie war das für dich?
Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Also da war ich 19 und ich wollte einfach hinaus in die Welt und wollte was schaffen, wollte was aus meinem Leben machen. Und ich war froh, dass ich aus der Umgebung wegkam, weil hier in Hamburg kannte mich keiner und ich konnte durch mein Sein und meine Leistung überzeugen.
Okay, du warst nicht mehr das Scheidungskind, du warst nicht mehr der aus der Straße.
Nee, ich war der Auszubildende im Garten- und Landschaftsbau. Und kam dort an und ich habe das zwar nicht so geplant, wie es dann gelaufen ist oder so halt, weil ich kann mich noch erinnern, ich bin dann ins Taxi eingestiegen in Hamburg und habe die Adresse angegeben, wo ich hin sollte. Und dann grinste der Taxifahrer so dämlich. Also wirklich, wirklich dämlich. Und ich dachte, okay, du siehst aus wie vom Land, deswegen grinst er wahrscheinlich. Ja, der hat gegrinst, weil ich dann in die Talstraße gefahren worden bin. Das ist eine Seitenstraße von der Reeperbahn. Ja. Und ich hatte eine Untermieterwohnung bei der Heilsarmee, die Wohnung an die Stadt oder ans Land vermietet haben für junge Auszubildende von auswärts. Okay. Und ja, ich stand dann da und dachte, ich hatte jetzt zwei Möglichkeiten, mich ins Taxi zu setzen und zurückzufahren und als Versager dazustehen.
Nach zehn Minuten gefühlt.
Nein, das wollte ich nicht. Da habe ich dann meinen Trotz und dann, das mache ich jetzt, ziehe ich jetzt durch und dann bin ich mit, ja.
War das dann so doppelter Kulturschock? Weil also auf der einen Seite Reeperbahn.
Ja.
Und auf der anderen Seite, oder war Heilsarmee vertrautes Gelände
Nein,
für dich?
Nein, überhaupt nicht.
Also, kommst nicht aus einer christlichen Familie
gar nicht,
oder
gar
sowas?
Gar nicht. Also ich komme aus einer nationalsozialistisch geprägten Familie.
Ui, also wirklich Gegenteil.
Viel gegenteiliger kann es gar nicht sein. Also sogar die Evangelikalen und die Katholiken haben sich mehr zu sagen.
Okay.
Also das hat mit...
Waren das dann nur so, ich sag mal so Ausläufer von früher oder wurde das in der Familie so richtig aktiv auch gelebt?
Also bis zur Scheidung von beiden Elternteilen. Mein Vater hat sich dann um 180 Grad gedreht und ist dann halt irgendwann in die SPD eingetreten und das war dann ein Scheidungsgrund. Natürlich nicht offiziell. Wow. Meine Mutter ist bis zum letzten Atemzuge ihrem Führer treu geblieben. Und ich hab da, damals war das so, dass das Kind grundsätzlich bei seiner Mutter war.
Ja.
Es sei denn, und dann, wenn wir das dann veröffentlicht hätten, dann wäre das ja noch schlimmer gewesen.
Mhm.
Von daher, ich war in der Wiggenjugend. Ich bin da halt reingeschoben worden mit dem Kinderwagen und dann halt auch mehr oder weniger da aufgewachsen. Ich habe dann auch mal pubertiert dann irgendwann und habe dann das Ganze auch nicht mehr so, aber das ist halt dann drin.
Es macht ja was mit dir. Das ist ja deine ja. Kindheitsprägung. Das sind ja die Werte, die du da vermittelt bekommst.
Ja.
Ich glaube auch die Dinge, die man gar nicht so aussprechen muss, sondern das, was einem vorgelebt wird.
Ja.
Man sagt ja, mit der Muttermilch aufgesogen.
Genau, ja. Das
Familientradition, Kultur.
Ja, ja. Auch wenn man dann oder irgendwann dann gegen rebelliert und weiß, das kann jetzt irgendwie auch nicht stimmen, weil die ganze Umwelt ist ja anders.
Ja.
Ja. Aber das ist einfach drin. Das ist so. Wenn ich das so nicht gehabt hätte und irgendwie liberal erzogen worden wäre, hätte ich wahrscheinlich meine Koffer gepackt und wäre wieder ins Taxi gestiegen. Aber ich habe einen Vertrag unterschrieben, ein Mann, ein Wort. Punkt.
Okay.
Und es hat nicht nur Nachteile, es hat auch Vorteile, gewissen.
Ja.
Ja.
Spannend. Und war das dann, also ich habe nie in Hamburg gelebt, ich habe Hamburg so bei den Besuchen, wo ich mal da war, heute zumindest als eher links erlebt. War das damals auch so? Weil das wäre ja nochmal ein dritter Kulturschock. Sozusagen große Stadt, dann Heilsarmee, komische, fromme Spinner so ein bisschen, die sehen schon komisch aus. Und dann von der Prägung her ins linke Hamburg oder hast du da nicht so erlebt?
Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Okay. Mir sind die nackten Frauen aufgefallen. Es tut mir leid. Ja, ich war 19. davon war ich dann also im Trick von, wären mir die Augen wahrscheinlich rausgefallen oder so. Ich hatte ja auch damit nicht so viel zu tun, denn ich musste meine Lehre beginnen. Ich bin halt da in diese Wohnung eingewiesen worden. Das war eine möblierte Wohnung, aber ich habe von meiner Vermieterin erstmal ein Topfgeschenk gekriegt und ein bisschen, weil ich nichts hatte. Ich bin ja mit zwei Reisentaschen da angekommen und so und ich hatte da erstmal andere Sorgen. Wie organisiere ich das, da hinzukommen und all diese Sachen, Arbeitsklamotten und was man alles hatte. Und da hatte ich auch gar keine Zeit dafür, mir das zu überlegen, was da jetzt eigentlich war. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Das war dann erst viel später, dass das dann während der 80er, als dann in der Hafenstraße zur großen Hausbesetzung war, da wurde das erst, aber da war ich schon längst nicht mehr da, der ich am Anfang war.
Okay. Und wie würdest du deine Ausbildungszeit beschreiben? So große Freiheit oder pflichtbewusst, strebsam?
Ja, bevor ich mich für Jesus entschieden habe, pflichtbewusst und strebsam, danach nicht mehr so. ich weiß, es widerspricht sich, aber eigentlich nicht,
okay.
Weil ich hatte dann halt die große Freiheit. Mhm. Ich war von meiner Last, von meiner Selbst ein Stück weit befreit und ich konnte mit meinen Sorgen dann immer zu Jesus gehen.
Okay.
Von daher, und mir ist dann auch dieses Beispiel dann halt immer wieder in den Sinn gekommen, wo Jesus auf der Hochzeit war und das erste Wunder und Wasser zu Wein verwandelt hat. Weil wenn er das macht, dann weiß man ja, was dabei rauskommt. Also kann er nicht so ein Paragraphenhengst gewesen sein. Also Okay. Sieh's locker. Wenn Jesus da mitgehen kann, dann machst du's. Wenn du glaubst, Jesus kann es nicht mit, dann mitgehen, dann mache ich es nicht. Okay. Und dann kann man viel, viel, das wirkt nicht unbedingt gleich nach außen hin, aber man ist selbst im Inneren entspannter. Mhm. Was ging mir das so?
Gut, aber jetzt vermute ich ja mal, du wirst dich nicht bekehrt haben, weil du die Heilsarmee-Wohnung betreten hast, so durch den Türsegen oder so, so plopp, anderer Mensch. Das würde ja auch ein Prozess gewesen sein.
Ja,
wie,
natürlich.
Wie kam das? Wie war da dein Weg in die Richtung?
Also ich kam halt dann da an und kriegte dann mein erstes Lehrlingsgehalt. Und das war sehr, sehr viel. Das waren über 800 Mark. Das war in den 80ern richtig viel Geld. Also netto. Absolut, die Miete war schon alles schon runter, also richtig viel Geld. Ja. Ich habe vorher 10 Mark Taschengeld gekriegt. Also das ist halt, das musst du dir vorstellen. Das
vollkommen
ist
der Überforderung.
Völlige Überforderung. Und dann kannte ich vorher von Hamburg ja nur das Ohne-Sorg-Theater. Mehr kannte ich nicht. So, also, und dann bin ich halt, ja, ich war 19, ja gut. Und da liefen halt jede Menge Frauen rum. Und dann habe ich halt das gemacht, was die dann ganzen Touristen auch machen. Also gut, Deutsch, ich bin ins Bordell gegangen und dann war das Geld weg. Gott sei Dank war die Miete schon alles bezahlt und Fahrkarte auch alles. Und habe ich halt mal einen Monat von Ravioli gelebt. Aber ich hatte dann die Schnauze voll von irgendwelchen Bars. Und dann kam irgendeiner von meinen Nachbarn, von diesem komischen Haufen, die da immer rumliefen, die jungen Leute, da komm doch mal in die Coffeebar. Und dann habe ich gesagt, nein, danke, ich habe vom Bars die Schnauze voll. Will ich nicht mehr. Dann habe ich mir das erklären lassen. Auch so ein positives Satz Erziehung, dass man den Leuten erstmal zuhört. Mhm. Ja. Dann bin ich halt hin und dann war
ich... Ich muss aber erklären, was ist denn dann also eine Coffeebar? Also ich kenne es nicht.
Teestube. Aber, Teestube okay. Abends bei Dunkelheit. Nur, dass da kein Tee ausgeteilt wird, sondern Kaffee. Und dann ist es eine evangelistische Veranstaltung.
Okay, also von der Heilsarmee war das Ganze ja. Keine also, leichten Damen, kein Alkohol.
Ja, sondern, genau. Ja, also okay. Natürlich hat der eine oder andere vielleicht was mitgebracht oder so, aber offiziell ja. Nicht. Mhm. Das ist dann halt immer so, wird ein Thema gestellt. Was weiß ich, Glaube, Liebe, Hoffnung, Autos oder sonst irgendwas. Und dann gab es halt ein Lied, dann gab es eine Ansprache kurz, wie jemand halt wie hier durch einen Confrancier, der hier durch die Gemeinde, durch den Gottesdienst führt, gab es da halt dann auch Begrüßung dazu. Dann gab es halt ein Lied und dann war ein Anspiel und so und dann war Pause, dann konnte man unterhalten an den Tischen. Und dann kamen die ganzen Damen und Herren natürlich, weil ich der Einzige war, der da nicht dreimal gegen Wind stank. Halt und ich sollte mich doch für Jesus entscheiden und der Jesus und Retter und Judentum und was weiß ich was alles und sowas und so ein Zeug und das kannst du dir ja vorstellen bei meiner Herkunft oder so und irgendwann hat es mich dann so genervt und dann habe ich halt heute wenn ich das nennen Fließ vorwerfen dann habe ich also dann gesagt wenn es diesen Gott wirklich gibt, gar nicht von Jesus gesprochen, aber wenn es für diesen Gott wirklich gibt, dann soll er sich mir gefälligst beweisen, ansonsten könnte er jetzt verschwinden oder ich komme nicht mehr.
Ja. War so. Das beim ersten Mal direkt?
Das war beim dritten Mal
okay, oder so. Ja, du bist öfter hin. Warum, aber wenn du sagst, die haben alle von diesem komischen Judengott, sage ich jetzt mal, der Suspekt da geredet, warum bist du nochmal hin?
Weil die jungen, freundlichen Mädchen da waren. Ganz ehrlich, ja, es war
man
so.
Nicht bezahlen konnte.
Ja, ja, genau. Ja, ne?
Okay.
Da die anscheinend wirkliches Interesse an mir hatten. Mhm. So, und alle Jungs, die da rumlangten. Also das war halt auch, konnte das damals nicht betiteln, aber es war ein fröhlicher, aufmunternder Geist war dort. Das okay. ist der Heilige Geist war, wusste ich nur. Ich hatte keine Ahnung. Aber das war einfach, es war schön, dorthin zu kommen.
Okay.
Ja? Wie so eine Stammkneipe, nur ohne Alkohol.
Und da hat man halt das fromme Gewäsch hat man halt irgendwie
ja, ertragen. Ja, das hat man halt über sich ertragen, das da rein und da raus. Und ich weiß auch nicht mehr an dem Abend, wo ich mich für Jesus dann entschieden habe, was eigentlich gepredigt wurde. Das weiß ich nicht mehr.
Okay.
Keine Ahnung.
Wie ist es dann gekommen?
Naja, es ist halt so, dass wenn die Predigt dann halt rum ist, dann aufgefordert ist, zu Jesus zu kommen. Also zum Gnadenthron, sich in ihr Leben Jesus zu geben. Und dann gibt es anschließend, werden dann Brüder aus der Gemeinde oder Schwestern, die dann dort sind, die beten dann frei. Und halt die meisten denken, ich will nach Hause und so. Und dann irgendwie habe ich das auch gedacht. Und dann stand dann damals, musst du jetzt denken, ich bin nationalsozialistisch erzogen worden. Und es gibt zwei Arten von Leuten mit dunkler Hautfarbe. In Amerika sind es die Nigger und in Afrika sind es die Kaffer. Und ich wusste, der Mensch, der dort aufsteht, ist Asylant und kommt aus Ghana, also war es ein Kaffer.
Also das in deiner Sprache, wie du es damals
in deinem Kopf hattest. Wie ich es dann damals gesagt habe. Ne? Ja. Wenn es heute noch so wäre, würde ich vor der Wand mit Sicherheit nicht sitzen.
Richtig, genau.
Ja? Ja. Und dann war ich dann fürchterlich genervt und dann fing der im gebrochenen Deutsch die drei Worte, die er konnte, an zu Jesus zu beten. Also müsst ihr euch so vorstellen, musst ihr dir so vorstellen, Romeo und Julia die Szene, Julia ist auf dem Balkon, Romeo und unten und voll Schmacht. Also richtig schön schmalzig, also eigentlich unmöglich. Mhm. So, und mit Hände hoch und was weiß ich alles. Und,
voll befremdlich für dich.
Völlig, also abstoßend vor allen Dingen, ja. Eklig. Ja. Weil es ja der Hautfarbe auch noch. Ja. So, dann fing der mit drei deutschen Wörtern dann an, die sind ihm ausgegangen, dann hat er im Englisch weitergemacht und dann gingen ihm auch die Worte aus und dann fing der plötzlich an, seine Stammessprache zu sprechen. Und ich habe das verstanden, jedes einzelne Wort. Und da wusste ich genau in der Sekunde so, oh weia, was hast du gesagt? Hätte ich bloß meine Klappe gehalten. Diesen Gott gibt es wirklich, weil ich wusste, das war nicht natürlich.
Ja.
Ich habe dann später erfahren, dass diese Stammessprache 2000 Leute damals sprachen.
Ich vermute mal, auf der Hauptschule in Herford wurde sie nicht gelehrt.
Nein, also Spi oder Spa oder so ähnlich, keine Ahnung. Okay. Ich bin auch nicht sprachenbegabt, so wirklich nicht. Und jedenfalls, gut, dann hat er sich wieder gesetzt und beziehungsweise es wurde dann nochmal aufgefordert, nach vorne zu kommen. So mutig war ich dann doch nicht. Und dann habe ich mir so ein Zivi geschnappt, die es damals noch gab. Und habe dann also folgenden Satz gesagt, der wurde mir dann, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber mir wurde mir dann gesagt, ja, dieser Jesus-Lümmel da, der hat wirklich da diesen Gott, der scheint es ihm ja wirklich zu geben oder so. Jetzt Sibi, dann er hat sich gerade mir bewiesen, weil ich habe den Kaffer da verstanden, kann ja gar nicht sein, also muss es ihm geben. Jetzt hilft mir mal, dass ich zu diesem Gott komme. Das war mein Dumms. Und der Sibi, der irgendwo aus dem Baden-Württembergischen kam, der wusste eben auch nicht, wie ihm gestanden. Der war ganz allein nicht erst seit 14 Tagen da, schon länger. Der kannte sowas, okay, machen wir jetzt einfach mal. Und der hat mir dann Jahre später gesagt, der hat nicht gedacht, dass ich dabei bleiben würde, dass er mich nach Darwin oder so. Dann habe ich mein Leben Jesus übergeben.
Wieder ein Resultat einer Erziehung. Ein Mann, ein Wort. Ne?
Ein Mann, ein Wort, ja. Ja, ich habe mein Wort gegeben, also.
Ja, und wie spannend, dass Jesus, also ich finde die Formulierung immer, ja, meine Erziehung war nicht alles schlecht. Die Werte, die dahinter stecken, sind ja, wissen wir alle, sind Müll. Und dass Jesus das trotzdem gebraucht. Ja, dass er das nimmt und sagt, ja, und ich mache was Gutes draus.
Genau. Sehr krass. Ja, und dann dann bin ich halt irgendwann da ins Bett gegangen und am nächsten Morgen, bevor die Coffee Bar war, war so eine Freiversammlung, Freigottesdienst, die sind immer Pauli rumgezogen, da haben sie Liederbücher verteilt. Nicht an jeden, weil sonst sind die weg, aber ich war ja bekannt und ich habe ja im Haus gewohnt, also habe ich auch so ein Ding gekriegt, das hieß, du gibst das Leben oder so. Und das einzige Kirchenlied, was ich kannte, großer Gott, wir loben dich. Das habe ich dann gesucht im Index und dann saß ich morgens um 5 in der S-Bahn und habe Großer Gott, wir loben dich gesungen, laut, in Arbeitsklamotten. In Bayern wäre ich sofort verhaftet worden und abgeführt worden. In Hamburg, die sehen das lockerer.
Juckt das keinen?
Nein, das interessiert keinen. Hauptsache, er schrotzt mich nicht an beim Singen. Ja, war da am Donnerstag war diese Coffeebar, also diese Teestube und am Freitag bin ich dann arbeiten gefahren, etwas übernächtigt. Aber bei der Stadt, Freien Hansestadt, da haben wir dann mittags um 1 Feierabend gemacht. Das heißt, ich war um 2 wieder zu Hause. Und dann war dann halt Bibelkreis, wo ich hin sollte. Also Neubekehrtenkreis. Und dann saß ich da und da habe ich dann wirklich geschwitzt. Und dann habe ich rausgebracht, ja, ich habe mein Leben für Jesus entschieden. So in der Richtung halt. So. Ja, und dann ging das dann halt los. Dann habe ich gelernt, wie was zu machen ist. Und
das heißt, du hast dich ja faktisch aufgrund deines Versprechens hast du dich bekehrt.
Ja.
Ich habe mein Wort gegeben und kennengelernt hast du diesen Gott, diesen Jesus dann erst im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre wahrscheinlich.
Ja, also
wahrscheinlich bis heute nehme ich an.
Immer ja, neu, ich sehe immer noch was ich halt nicht, was ich halt vorher halt nicht wusste oder eigentlich schon vom Intellekt her wusste, aber vom Herzen nicht wusste. Das sind nämlich zwei verschiedene Verstiefel, weil ich habe mich ja aus rein vom Intellekt her für Jesus entschieden, nicht aus Glauben.
Ja.
Oder weil ich ihn liebe oder weil ich festgestellt habe, dass er mich liebt oder wegen Heiligen Geist oder sonst was. Nein,
ja, rein logisch. Geist war es schon, ne? Aber
ja, aber das wusste ich ja nicht.
Genau.
Ne? Da habe ich halt dann im Laufe der Zeit wirklich dann festgestellt, dass halt dieses manchmal sehr, sehr kompliziert geschriebenes Wort von Gott wirklich einen Bezug in meinem Leben hat. Also das und auch auf andere, nicht nur auf mich, sondern dass es wirklich Resultate gibt. Ja.
Du bist immer noch Auszubildende? Du hast die Ausbildung fertig gemacht?
Ja.
Und bist in Hamburg geblieben?
Ja.
Denn du bist Soldat geworden?
Ja, ich bin dann in diesen Club eingetreten und da sieht man halt wieder, dass auch Gott auf krummen Wegen schreiben kann, weil die Heilsarmee klingt, heißt nicht nur Armee, es gibt Uniformen, es gibt Fahnen, es gibt diesen ganzen militärischen Marschieren, all dieses. Das war mir ja alles sehr, sehr vertraut. Ja. Und ich war der erste Zivilist, der kam, der marschieren konnte, bevor er in die Heilsarmee kam. Also es war, also Gott hat dann wirklich dieses Gerüst, was ich vorher hatte, genommen, das, was nicht mehr funktioniert hat, raus und dann, oder langsam raus, sodass ich das nicht mitgekriegt hätte. Wenn ich es mitgekriegt hätte, hätte ich wahrscheinlich rebelliert.
Ja.
Und hat dann wirklich das halt so ummodelliert, die wollen raus und dann das benutzt. Und das war so die Heilsarmee ist eine sehr, sehr strenge Organisation nach außen. Es gibt eine nicht wie hier in der Gemeinde, wo darüber diskutiert werden kann, sondern der Offizier bestimmt, Punkt.
Okay.
Na? Es gibt dann noch einen Ältestenrat, gibt es auch, aber die haben nur beratende Funktionen, die können den Pastor nicht überstimmen.
Mhm. So, Offizier also, ist Offizier. Der Pastor, ist der
ja, das Pastor sind, es gibt in Heilsarmee die Soldaten, die ja. sind eigentlich meistens... egal was sie machen, die haben einen normalen Beruf mhm. und machen das in ihrer Freizeit. Und dann gibt es die Offiziere.
Gemeindemitglieder.
Ja, dann gibt es Offiziere, das sind die Hauptamtlichen.
Ah ja, okay.
Genau, Offiziere haben rote Schulterklappen, die anderen haben blaue.
Okay.
Daran kann man die unterscheiden.
Wie ist dann in Hamburg weitergegangen? Was hast du dann, in deinem Beruf gearbeitet?
Also ich habe meinen Beruf dann zu Ende gemacht und ich habe dann natürlich während der Zeit, als ich dann auch in Ausbildung war, habe ich immer mehr von Jesus erfahren und auch immer mehr in der Gemeinde mitgeholfen. Auch im Missionsteam, das ist so eine Art Fremdlegion der Heilsarmee, wo Leute von außerhalb kommen, die mit der Heilsarmee nichts zu tun haben, ein Jahr für Gott machen wollen oder okay. mehrere mhm. oder ihren Zivildienst dort machen. Und die machen da sehr viel Sozialarbeit, also wirklich Basissozialarbeit, Tagesstätte unter Prostituierten, Drogensüchtigen, Junkies, alles, was man sich mhm. vorstellen kann.
Ja.
Bin ich halt dort immer mehr eingestiegen. Also ich habe mit Flettenputzen angefangen und habe mit aufgehört, dass ich die Tagesstätte geleitet habe. Okay. Also und man wächst mit seinen Aufgaben. Am Anfang wäre ich gestorben, wenn ich das hätte machen müssen. Ne? Ja. Also danach war das völlig normal für mich. Was aber auch gut war, weil ich war dann ständig im Fokus. Weil in St. Pauli besteht ja nicht nur aus den Amüsierbuden, da leben auch Leute.
Ja.
Und wenn man sich dann, das erleben vielleicht 5000 Leute, das ist also wirklich ein Dorf eigentlich. Mhm. Man duzt sich auch, weil man sich wirklich kennt. Wenn ich mich da daneben benommen hätte, ja. na, jetzt ändert sich das. Aber sonst halt war es halt so, dass so. Mich kennt keiner und dann war es das. Und das hat mir auch Sicherheit gegeben. Ja.
Oh, cool. Okay, bist du hauptamtlich in die Heilsarmee dann eingestiegen?
Also ich bin nach meiner Ausbildung, also im letzten halben Jahr meiner Ausbildung, habe ich dann quasi geguckt, ich wollte da nicht meinen Rest meines Lebens irgendwie in irgendeiner Firma arbeiten. Ich wollte was für Jesus tun und habe mich bei allen Missionswerken in ganz Deutschland beworben. Nur nicht im eigenen. Mhm. Und dann haben die natürlich nachgefragt. Also man muss ja Referenzen dann aufweisen ja. und sowas. Dann habe ich meinen Pastor dann halt und meinen Offizier dann halt gebeten, was zu machen. Und dann kam irgendwann der Leiter des Missionsteams damals auf mich zu, was kein Offizier war, sondern auch, der war zwar hauptamtlich, aber der war eigentlich nur Soldat. Das ist so eine Mischform. Also das Missionsteam Hamburg ist nochmal so eine andere Geschichte wie die Heilsarmee an sich. So. Und ich habe gehört, du hast dich überall beworben, warum denn nicht bei uns? Ja, ihr kennt mich doch. Ich werde mich doch nicht, da habe ich doch eh keine Chance. Ja doch, wir nehmen dich, du bist dazu eingestellt. Ich habe doch gar keine Bewerbung. Ja, das ist jetzt wurscht.
Okay.
So. Du bist jetzt zum ersten, habe ich dann irgendwann angefangen, irgendwann mitten im Jahr habe ich dann dort angefangen und dann war ich plötzlich hauptamtlich. Und das ist was völlig anderes. Wir nehmen, also ich habe meine Ausbildung natürlich zu Ende gemacht und dann, klar. Ne? Das ist was völlig anderes, wie wenn du ehrenamtlich bist. Ich habe heute keine Lust, ich rufe an, ich komme nicht.
Ja?
Klar. Ganz klar. Ja. Und da ist auch keiner böse wirklich ernsthaft, aber wenn du dann hauptamtlich bist, musst du.
Klar,
ist
deine Arbeit.
Ja, das ist deine Arbeit und da stehst du noch mehr im Fokus.
Jetzt sind wir eingestiegen hier mit Houston, wir haben ein Problem. Mhm. Bisher würde ich sagen, wow, was für ein Gott, der krumme Wege komplett gerade gemacht hat. Bisher habe ich jetzt noch nicht viele Umbrüche entdeckt. Die Erfolgsgeschichte geht ja noch weiter. Du hast deine Frau kennengelernt in Hamburg, ja. Die hat FSJ oder irgendwas, glaube ich, gemacht. Ne?
FSJ, ja.
Genau, habt euch da im Team kennengelernt. Wieder, bong, wieder eine Sache, die Gott geklärt hat. Wunderschön.
Wobei man damit auch sagen muss, wieder ein Wunder Gottes, weil meine Ex-Frau ist behindert.
Okay.
Na, 10 Jahre vorher hätte ich das Gas persönlich aufgedreht. Und ich habe es nicht gesehen. Ich habe halt, natürlich habe ich gesehen, dass sie nur eine Hand hatte, klar.
Ja.
Aber ich habe es nicht gesehen.
Spielte immer wieder.
Gott heilt, wie Gott ohne dass man das mitkriegt selber.
Wie er dich verändert hat, dass du es gar nicht.
Wenn man sich verändern lassen will.
Krass.
Das kommt ja dazu. Das ist ja nicht einfach, ich kann als Made im Speck leben und ich werde trotzdem nicht zum Speck.
Ja.
Ja, ich bleibe Made. Wenn ich Jesus annehme und eine neue Kreatur, er schenkt mir das, aber ich muss das Geschenk annehmen. Mhm. Ich muss mich auch kneten lassen, auch wenn es mir manchmal nicht passt.
Ja.
Aber manchmal habe ich es halt mehr gemerkt, dass an mir rumgearbeitet wurde von Jesus und Gott, und manchmal halt wenig. Und solche Sachen waren halt dann einfach, das hat mich auch irgendwann nicht mehr, das war einfach weg, es war weg. Ja. Ja.
Jetzt sind wir hier, die Christusgemeinde, hier liegt nicht in Hamburg, sie liegt im schönen Frankenland. Wie bist du dann hier in die Region gekommen? Weil du hast ja keine Wurzeln hier.
Nein, überhaupt nicht.
Wie kam das dann?
Ja, meine Frau hatte hier ein kleines Häuschen, hat sie dann gesagt, und sie wollte nicht in St. Pauli bleiben, nach dem FSJ, das konnte sie sich nicht vorstellen. Ich war ja ungebunden und bis wir beide Ohren verliebt, dann haben wir uns in Hamburg noch verlobt. Also, und dann haben wir dann, sind wir dann hier nach Franken gezogen. In der ersten Zeit sind wir dann immer dreimal die Woche nach Nürnberg gefahren, 70 Kilometer mit dem Auto, das ist schon sehr viel. Ich habe ja Gartenbau und Landschaftsbau gelernt, und als ich dann 1992, Entschuldigung, hierher kam, da war der Bauboom gerade zu Ende. Da war die Wiedervereinigung, das war alles gelaufen und die waren alle versorgt. Und dann, was machst du? Ja, da mache ich was mit Menschen. Ich wollte sowas machen wie in St. Pauli, das gab es aber nicht. Ja. Also merkst du, Altenpfleger. So. Okay. Und dann habe ich hier die Altenpflegeausbildung in Scheinfeld begonnen. Und das war der absolute Kulturschock. Also ich kam da an und ich habe kein Wort verstanden. Also null. Also im Dorf ging es ja noch einigermaßen, aber in Scheinfeld, das war eine Katastrophe. Also es ging, also ich hatte dann auch noch, das war total kurios, da waren so 30 Damen und zwei Herren. Der andere Herr, der noch kam, da habe ich gedacht, der kann auch nicht von hier sein. Also, war er auch nicht, der kam aus Hamburg, St. Georg. Und dann haben die 30 Damen doch gemeint, wir müssen uns kennen. Und dann,
wenn man aus Hamburg kommt, kennt man sich doch.
Man kennt
uns,
vor allem haben wir im selben Verein gearbeitet, aber also Diakonie halt, also ne, so Dachverband halt. Und natürlich kennen wir uns nicht, weil Hamburg hatte damals 1,6 Millionen Einwohner, heute haben sie fast zwei. Natürlich kannten wir uns nicht, aber wir haben das Problem, da gab es halt dann diese Fächer. Also ich kam mir vor, wir sind also Land irgendwo. Also ich hätte mich auch nach Afrika schicken können, da hätte mich wahrscheinlich besser...
auf Englisch verständigen können.
Ja, oder hätte ich auch mit der Kultur mehr anfangen können. Also ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Dann diese aufgesetzte Frömmigkeit, die keine ist, okay, ging gar nicht. Das hat mich auch schon...
Hast du in Hamburg klarer erlebt, entweder fromm oder nicht fromm?
Ja, eindeutig.
Okay. Und hier war so dieses, wir sind ja alle irgendwie in der Kirche, oder?
Ja, wir sind ja getauft und ist ja alles gut.
Okay.
Entscheidung für Jesus? Nee, warum? Ich bin doch getauft, das reicht doch.
Ja, da hat die Großstadt das schon vorweggenommen, was wir hier jetzt ja immer mehr erleben.
Ja.
Aber das war natürlich in den Anfang der 90er nochmal ganz anders hier, klar.
Ne? Also dann, da war in Hamburg, also entweder du warst fromm oder du hast es, wir haben auch gesagt, ich will mit Jesus zu tun haben oder so.
Ja.
Also ich nehme gerne euer Essen oder so, aber ansonsten nicht. Ja. Das war klare Kante und hier war alles so, nur kann nur nicht anecken. So dieses Traditionstristentum habe ich erst hier kennengelernt.
Okay.
Und ich war halt, wir hatten dann auch Hauskreise, das hatte ich dann rumgesprochen, weil wir hatten einen bekehrten Pfarrer, den Herrn Norbert Kuhfeld, und was eine Seltenheit war. Mhm. Das fing schon früher an, weil wir wollten ja dann in Unterleimbach heiraten und der Pastor hat sich geweigert, weil er nicht getauft war.
Okay.
Weil aus der nationalsozialistischen Familie bist du nicht getauft. Und in Hamburg, die Halsimi hat keine Sakramente. Von daher ist es mir auch irgendwie nie aufgefallen und ich hatte auch nicht das Bedürfnis. Weil ich dachte, das mache ich nicht, weil mir irgendwelche Leute sagen, das muss mal Jesus sagen. Oder Gott, je nachdem. Und nicht.
Und hast du dann deine Altenpflegeausbildung durchgezogen?
Also nein, in Scheinfeld nicht.
Okay.
Weil ich bin halt dann an den Unterrichtsfächern gescheitert, indem man das Sprachliche arbeitet. Und wenn du die Sprache nicht verstehst, hast du keine Chance.
Wirklich so krass, dass du sagst.
Ja, ich habe nichts verstanden. Und es ging nicht nur mir so. Also ich hatte da, wie gesagt, den einen Herrn da oder den anderen jungen Mann, der dann kam, der hat auch nichts verstanden. Und dann haben wir uns dann zusammengesetzt und was machen wir? Dann gab es früher diese alten Schiefertafeln, die man dann aufklappte an der Schule dann halt. Und dann sind wir eine Stunde vorher hin. Das ist das Gute auf dem Land. In der Stadt wäre das gar nicht. Die Schule war auf. Das ist auch schon morgens um 6 Uhr, und haben wir dann draufgeschrieben. We are not speaking Bavaria. We are only speaking German or English. Und dann haben wir dann gab es natürlich den Ärger, ist klar. Weil das ging ja gar nicht und Aufstand, und dann haben wir den auf einem schönen alten Kassettenrekorder vorgespielt, was die angeht, von wegen, sie reden Hochdeutsch. Na, das ist halt voll fränkisch, und dann habe ich an dem Tag meine Schule dort abgebrochen.
Okay.
Hat mir aber schon was anderes besorgt. Okay. In Aschaffenburg, das war noch Bayern, weil Frankfurt hätte meine Ausbildung wieder nicht gegolten.
Okay.
Also von Frankfurt schon, aber ich hätte in Bayern nichts machen können damit.
Und in Aschaffenburg reden sie auch so ein Hessisch.
Ja, oder Hochdeutsch oder Großdeutsch, also Großstadt-Kauderwelsch. Ja. Das habe ich verstanden.
Okay.
War auch nicht, die Mentalität war auch eine andere. Die war so großstädtig halt wie in...
Bist du gependelt? Immer Aschaffenburg, Scheinfeld?
Also die erste Zeit ja, und dann habe ich zwischendurch dann mal einen Job dort oben angefangen und dann natürlich nur jedes Wochenende. Okay. Aber sonst jeden Tag seine 192 Kilometer. Ich bin dort genau zweimal, ich bin nur genau zweimal A3 gefahren und dann bin ich, weil dann habe ich 7 Stunden gebraucht zurück, weil Seelingdorfer Dreieck ist bis heute immer noch alles dicht.
Baustelle,
ja. Und dann bin ich B8 gefahren. Okay. Dann bin ich zwar nur 80 gefahren, aber ich bin immerhin gefahren. Ja. Und das war natürlich sehr stressig und mit sehr viel und ich hatte dann auch schon leichte Glaubensprobleme, weil das überhaupt nicht mit dem, was übereinstimmte, was ich vorher erlebt habe. Mhm. Da habe ich schon angefangen, aus der Konserve zu leben.
Du kommst von St. Pauli, von der Heilsarmee, die ja schon freikirchlich krass drauf sind. Du hattest da ja auch einen sozialen Dienst erlebt. Also
ja,
auch
ja,
das kennst
ja.
du ja. Und dann in eine gesetzte Landeskirche, wo das halt Business war, vermute ich, ne?
Ja, natürlich, klar. Ja, ja also zum Beispiel den Lobpreis. Den gibt es in der evangelischen Kirche auch. Das sind diese Verse, die man immer nach Noten singt. Das ist ja eigentlich nichts anderes wie Lobpreis.
Ja.
Aber wenn man da einen Lobpreisgottesdienst machen wollte, wurde man exkommuniziert. Mhm. Ging nicht, weil ich weiß ja nicht. Aber das war also ganz, ganz schlimm. Und der Pastor wollte das wohl auch oder so, aber das war nicht durchsetzbar.
Das heißt, du bist auch gemeintlich in der Zeit nicht wirklich irgendwo angekommen. Also du hast probiert, in der evangelischen Kirche anzudocken.
Ja, aber
ist nicht gelungen.
Es hat nicht gelungen. Also ich habe mich dann irgendwann taufen lassen, weil ich dann noch irgendwann einen Ruf gekriegt habe.
Ja.
Aber ich bin dort nie richtig wirklich angekommen. Ich war immer ein Fremdkörper, ich war immer der von...
Und es ist dir eben schon rausgerutscht, anstatt meine Frau, hast du meine Ex-Frau gesagt?
Ja.
Deine Ehe, das große Verliebtsein in Hamburg, hat sich nicht nach Franken transferieren lassen?
Also irgendwann war das einfach so, dass auch ich dann, weil ich dann nach meiner Ausbildung hier keine, also in Aschaffenburg hier keine Stelle kriegte, weil ich nicht getauft war, HWO-Heime gibt es hier nicht so viel,
ja.
Habe ich dann Schwangerschaftsvertretung in ganz Deutschland gemacht.
Okay.
War dann halt wie so ein Fernfahrer so 6 oder 8 Wochen weg und habe dann meine Wäsche gewechselt und bin dann wieder weg. Und das war dann irgendwann zu doof. Und dann hat man schon angefangen, dass es sich auseinandergelebt hat. Da fing ja schon lange Risse. Aber damals wusste man das noch nicht.
Mhm.
Und irgendwann war es dann halt so, dass ich dann halt mal dass es sich halt so auseinandergelebt hat, dass wir dann auch völlig verschiedene Lebensauffassungen hatten.
Okay.
Und dann musste man das halt beenden. Und das war ganz, ganz fürchterlich, weil ich als frommer Mann, bin davon ausgegangen, dass es bis der Tod uns scheidet und nicht der Amtsrichter.
Ja.
Und das war ganz, ganz fürchterlich und ich bin in ein ganz, ganz tiefes Loch gefallen. Und es war von den ganzen Frommen niemand mehr da.
Okay.
Die ganzen Heidenfreunde waren alle noch da.
Frommlich, bitter.
Und die ganzen, die aus Hamburg, die waren aber ganz, ganz weit weg.
Klar. Ja, da waren auch schon ein paar Jahre vergangen.
Da war auch schon ein paar Jahre, da hatte man noch Kontakte und die konnten das auch irgendwo verstehen. Aber halt, hier war alles weg. Alles komplett weg.
Was hat das mit deinem Glauben gemacht?
Also er war noch da, aber er war nicht mehr viel.
Ja.
Ich kam mir halt vor wie das Volk Israel. Ne? Was habe ich angestellt, dass ich dann halt da 40 Jahre durch die Wüste laufen muss?
Mhm.
Und ich habe auch keine Antworten mehr auf meine Gebete gekriegt. Die habe ich gekriegt, aber die habe ich nicht mehr gehört.
Okay.
Also mir ging das irgendwann so wie bei Don Camillo, in der letzten Folge, wo dann Don Camillo in dieses Dorf da unter Abruzzen versetzt worden ist, aus seinem geliebten Dorf. Und man kennt das ja, dass diese Zwiesprache mit Jesus immer am Kreuz,
ja.
und, ne, wie Don Camillo halt ist. Und er dann das Kreuz aus seiner Kirche dann irgendwann mitnahm und auf die Alpen Dingens und dann hat Jesus wieder geantwortet und warum hast du die ganze Zeit nicht geantwortet? Ja, Karl-Mille, du hast nicht zugehört, du hattest so viele Sorgen, du hattest mit anderen, das war bei mir genauso. Die Sorgen haben mich dann übermannt und irgendwann war dann auch, ich habe dann einen Großteil meiner frommen Bücher weggeschmissen, bestimmt 200-300 Stück. Die ganzen Telos-Bücher habe ich alle weggeschmissen, weil die mich alle nur noch aufgeregt haben, weil die alle vom grünen Tisch geschrieben sind und nicht aus dem wahren Leben.
Okay.
Und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Dann bin ich psychologisch in ein ganz tiefes Loch gefallen. Kriegte dann auch zuständige Probleme mit meinem Arbeitgeber. Aber nicht, weil ich in ein psychisches Loch gefallen, sondern weil ich da auch Christentum nicht so erlebt habe, wie es sein sollte.
Passt dann natürlich. Glaubenskrise, keine Verankerung in der Gemeinde, dann erlebst du da Christentum, was nicht in deinem Sinne ist.
Ja. Und dann habe ich halt irgendwann auch gelassen. Ich habe die Bibel nicht weggeschmissen, weil ich schmeiße keine Bücher, also weil ich sie auch als großes Kulturwerk gesehen habe, habe ich sie dann nicht weggeschmissen. Gott sei Dank.
Ja.
Aber irgendwann habe ich mich dann wieder berappelt. Ich habe mir Hilfe geholt, also Psychologen halt. Und bin dann da wieder, aber bewusst heidnische Psychologen. Mhm. Ich habe extra geguckt, dass sie ja nicht in der Kirche sind, weil ich das nicht wollte, weil ich dieses Schuld...
Diese Enttäuschung...
Nee, wollte ich nicht. Und ich habe ihn auch nicht getraut, ganz ehrlich. Und weil ich zu oft erlebt habe, dass Seelsorge-Sachen dann ausgeplaudert worden sind. Okay, und das geht gar nicht. Dann habe ich da langsam ja, konnte ich wieder gerade stehen oder gerade ausgucken zumindest. Stehen ist eine andere Sache, das kam erst viel später. Und dann war dann irgendwann wieder diese Sehnsucht da und irgendwann habe ich mich dabei erwischt, dass ich vorm Essen bete. Danke für die Speise, Amen. Aber immerhin. Na? Und dann fing das wieder an, ich habe Sehnsucht, dann habe ich angefangen, der Stadt Bestes zu suchen. Also ich habe mir dann die Gemeinden, was es hier so gab, alles angeguckt. Und also ich war überall. Ich habe sogar mal einen Gottesdienst bei den Zeugen Jehova, aber den habe ich nicht durchgestanden, dann bin ich vorher raus.
Zum Glück, das war eine gute Entscheidung, glaube ich.
Ja, das denke ich auch. Also und dann habe ich, dann kam ich irgendwann hierher. Wobei, sagen wir mal, schon der zweite Anlauf. Ich war vorher schon mal da, aber da war ich einfach noch nicht so weit. Dann war Gottesdienst, bin halt rein und habe ich mich natürlich in die letzte Reihe gesetzt, damit ich dann relativ schnell wieder gehen kann. Da gab es ein Anspiel, ich weiß gar nicht mehr, was die Predigt genau ging, da ging es irgendwelche um ein Punktesystem. Wenn man ein gewisses Punktesystem hatte, kam man in den Himmel. Okay. Und dann war dann irgend so ein Karrieremensch, alles, was ich nicht hatte im Anzug. Und glatte Karriere und glatte Biografie. Und der kam dann, ist dann also an der Vorzimmerdame gestaltet, mehr oder weniger. Und dann kam dann irgend so ein Typ, der so aussah, als wenn er schon Flaschen sammeln würde. Und der kam dann durch und hat, ja, das und das, ach, komm rein, hältst, wo kommt Tür auf? Ja, wieso ist der drin? Na, der hat Jesus angenommen. Zu der Zeit war ich schon wieder so weit, dass ich Jesus angenommen hatte oder so halt, aber da habe ich gemerkt, wow, hier in der Gemeinde geht es nicht um Traditionen, hier geht es darum, Kind Gottes zu werden. Ich wusste nichts von der Gemeinde, wie sie jetzt war oder so. Du hattest ja inzwischen die Stelle hier angetreten. Ja. Ich wusste nicht, wie der Laden läuft und alles. War fast so wie damals, wo ich mich für Jesus entschieden habe. Mhm. Ich kam rein, so, ne? Oder so, weißt du, du kaufst ein Auto, du steigst ein, du siehst, passt. Ja. Kannst es nicht erklären, aber du weißt, passt.
Ja.
Ja, und das war hier auch so. Und dann bin ich anschließend auf dich zugegangen und habe dann gesagt, so, ich weiß das zwar und so, ich glaube, ich habe mich nicht mal vorgestellt. Bin dann hin und habe gesagt, aber ich finde das toll, dass man das nochmal so sagt oder so, und ich werde jetzt öfters kommen. Ja. So, und dann bin ich halt öfters gekommen, ne?
Also ich kenne ja ganz viele solche Geschichten, so wie deine, die dann sagen, ja, und dann hat Jesus mich wieder zurückgeholt und wahrscheinlich arbeitest du jetzt als Altenpfleger immer noch und hast gesetztes Leben und hast wieder eine Frau und hier in der Gemeinde jetzt und alles wieder gut.
Nein. Also sozial bedingt bin ich abgestiegen, total. Okay. Also jetzt, ich kann aufgrund ich hatte also drei Bandscheibenvorfälle als Altenpfleger oder dann später habe ich ja dann in der Hauswirtschaft gearbeitet, kann man das nicht mehr machen. Dann habe ich durch die ganzen Probleme, die ich auch mit meinem Arbeitgeber und alles habe, psychische Probleme gekriegt. Also auf gut Deutsch, ich bin Frührentner, also da ist es nichts mehr. Also ich bin am Ende der sozialen Leiter angelangt. Ich habe natürlich auch keine Frau. Aber mir geht es immer noch besser wie manch anderen. Ne? Also ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe zu essen und gut. Also,
ich glaube, das klingt jetzt vielleicht plattform, aber ich meine das ernst. Du bist ein Kind Gottes. Du bist der Sohn des Höchsten. Also, und das ist ein Status, den dir keiner wegnehmen kann.
Genau.
Und auch wenn du hier jetzt auf der Welt wahrscheinlich, ja, wie du sagst, sozialer Status im Vergleich zum Anfang, was da an Möglichkeiten vielleicht da gewesen wäre, nicht da ist. Und das finde ich beeindruckend. Also auf der einen Seite dieses zu sehen, ja, Houston, wir haben ein Problem. Hast du dir wahrscheinlich als 18-Jähriger nicht ausgemalt, da wo du heute stehst?
Nein, mit Sicherheit nicht. Ne? Nein. Also, aber ich sammle meine Schätze im Himmel und nicht auf Erden. Weil es gibt von den Jesus Freaks einen umgestalteten Spruch, den habe ich mir dann auch irgendwann mal sagen lassen. Als ich dann einigermaßen gerade gucken könnte, also der Luther-Text geht so ähnlich. Die eitle Welt vergeht mit ihrer Lust, doch Jesus ist in Ewigkeit. Die Jesus-Freaks haben daraus gemacht, alles geht irgendwann in den Arsch, Jesus lebt ewig. Und das ist eigentlich das, was durch mein Leben durchgeht, seitdem ich weiß, dass Jesus da ist. Er war ja vorher auch da, ja. Aber weil ich weiß, dass er da ist und seitdem ich zulasse, dass er mich leitet, dass er mich führt, das klingt wieder sehr, sehr fromm. Ja. Aber es ist einfach, es ist so. Und Ich bin froh über die gelegentliche Hundeleine, die einfach da ist. Mhm. Ja? Dieses gelegentliche...
Zurück.
Ja, so nach dem
gehalten.
Motto. Ja, genau. Das ist halt, weil ich habe meine Fehler, klar. Und ich habe gewisse Probleme, bedingt durch meine ganzen Krankheiten. Und ich habe manchmal auch in Selbstzweifel oder in Weltzweifel zu verfallen. Und mir geht es ja so schlecht und all diese Sachen. Und das, wenn die Leute mit Sicherheit auch kennen, das ist nicht so, dass du das als Christ nicht hast. Aber du kannst diesen ganzen Knoten, diesen ganzen Ballast, dieses Kilo, diesen nassen Sack von Wäsche, wenn man das an dich rumzieht oder so, den kannst du dann wirklich vor Jesus hinlegen. Ja, gedanklich und so. Und du kannst auch laut aussprechen und dann, wenn es dann wieder kommt, und es kommt wieder. Es kommt immer wieder. Der alte Adam kann sehr, sehr gut schwimmen.
Ja.
Dann kann man sagen, kann ich auch laut sagen und auch dem Widersacher, dem Teufel sagen, nee, ich habe das da an dem Tag da abgegeben.
Das gehört jetzt
Jesus oder so. Das heißt natürlich nicht, dass es wieder mal auffluppt oder so halt.
Ja.
Aber ich kann dann sagen, nee, so da und da.
Ich glaube, ich muss dich zum Schluss gar nichts mehr fragen, weil das ist so ein starkes Schlussstatement. Und zwei Sachen, die ich von dir gelernt habe und die ich mitnehmen will, die beeindrucken mich gerade echt. Erstens, Gott benutzt auch den ganzen Mist in unserem Leben, um uns zu gebrauchen. Total cool. Und das Beeindruckende finde ich, dass du hast überlegt, die Bibel wegzuschmeißen. Aber Jesus ist nie auf die Idee gekommen, dich wegzuschmeißen.
Mhm.
Und das ist beeindruckend. Und ich danke dir echt für deine Offenheit heute hier, was du erzählt hast. Das hat mich voll bewegt. Ich fand es super spannend, dir zuzuhören. Und ja, ich glaube, du bist jemand, der Jesus da mit seinem Leben und mit seinem Reden sehr gerne die Ehre gibt.
Ja, und das tue ich.
Wir haben im Vorgespräch überlegt, was du alles noch erzählen könntest. Und du könntest hier, glaube ich, noch 2 Stunden reden.
Locker.
Von daher freue ich mich darauf, noch mehr von dir zu hören. Aber jetzt für heute setzen wir hier einen Punkt. Ich danke dir, Bernd, für deine Offenheit, dass du da warst. Sehr cool. Und ja, wir danken dafür, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.